Virusalarm. Mit Schrecken sehen Sie plötzlich ein Feld aufleuchten. Auf Ihrem Computer wurde ein Virus gefunden. Sie fühlen sich schwach und müssen zum Arzt. Hoffentlich kein Virus. Immer wieder melden die Medien, neues Virus entdeckt. Ihr merkt schon, sehr aktuell. Viren stellen eine große Gefahr dar. Viren können zerstörerische bis tödliche Prozesse auslösen, sowohl bei Menschen und Tieren als auch bei Computern. Es gilt, vorsichtig zu sein, infizierte Personen und Computer zu meiden bzw. zu isolieren, um einer Ausbreitung entgegenzuwirken. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Viren, Ebola, HIV und viele andere, weltweit Menschen in Atem gehalten und in den betroffenen Regionen viele Menschenleben gefordert. Erschreckend. Es gibt ein Virus, das auch in uns Menschen steckt und zum Tode führt. Außerdem infiziert man sich ständig aufs Neue. Dieses Virus zeigt viele hässliche Auswirkungen. Es wirkt sich zerstörend auf zwischenmenschliche Beziehungen aus. Es führt zu Hass, Trennung, Krieg, Leid und schließlich zum Tod. Die Auswirkungen sind überall zu sehen. Leider wird dieses Virus oft von den Betroffenen ignoriert. Das Virus nennt der Gott der Bibel Sünde. Kommt der fromme Ehemann vom Gottesdienst nach Hause zu seiner kranken Frau, die heute im Bett bleiben musste. Na, Schatz, fragte sie, worüber hat der Pastor denn heute gepredigt? Über die Sünde, kommt die trockene Antwort. Und was hat er gesagt? Er war dagegen. Dieses Virus hat alle Menschen befallen und beeinflusst und zerstört ihr eigenes Leben und das Zusammenleben. Die Bibel sagt in Jesaja 59, eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und in Römer 6 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen habe ich meine Predigt heute überschrieben, Virusalarm. Und der Text ist die Bitte im Vaterunser. Wir stehen ja in einer Predigtreihe über das Vaterunser. Der Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Das ist also die Übersetzung nach der neuen Genfer Übersetzung. Es werden jetzt eine ganze Menge an Folien kommen. Und es ist müßig für diejenigen, die mitschreiben, das mitzuschreiben. Vielleicht ist es besser, in dem Fall sich zu konzentrieren, und dann weise ich auf unsere Homepage hin. Da möchte ich dem Moses mal an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen. Er hat viel Arbeit reingesteckt in die Homepage. Also bibelgemeinde-bremen.de. Da könnt ihr dann, ich hoffe Anfang der Woche, dann die PowerPoint-Folien euch anschauen. Denke, es wäre gut, wenn ihr einfach also hier die auf euch wirken lasst, nicht mitschreibt, sondern einfach das auf euch wirken lasst. Also, Virusalarm und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Schuld ist die tiefste Ursache unserer menschlichen Misere. Schuld ist das tiefste Problem auf dieser Erde. Schuld ist das tiefste Problem dieser Menschheit. Schuld ist das tiefste, das allertiefste Problem meines Lebens. Schuld ist an allem Schuld. Sehr interessant ist die Verbindung, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgegangen und aufgefallen ist, mit der vorhergehenden Bitte im Vaterunser. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Das einzige Mal, dass in dem Vaterunser das Wörtchen und verwendet wird. Und ich denke mal, das ist nicht umsonst. Das hängt irgendwie zusammen. Brot und Schuld hängen in besonderer Weise zusammen. Das wird an der Josef-Geschichte deutlich. Wenn du 1. Mose 37 bis 50 dir mal anschaust, dann merkst du, wie Brot und Schuld zusammenhängen. Zwei Bitten, die untereinander mit und verbunden sind. Gott will, dass wir Brot für den Magen bekommen, weil der Mensch sonst stirbt. Gott will Vergebung für die Seele, sonst stirbt der Mensch. Schauen wir uns mal dieses Schaubild an, in Form eines Kreuzes. Da haben wir den senkrechten Balken. Er betrifft das Verhältnis zwischen dir und Gott. Vergib uns unsere Schuld. Und den waagerechten Balken, der betrifft das Verhältnis zwischen dir und einem anderen Menschen, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Sowohl das Verhältnis zu Gott als auch das Verhältnis zu einem anderen Menschen durchläuft vier Phasen. Mein Verhältnis zu Gott, vergib uns unsere Schuld, besteht aus Erkennen der Schuld, Bitten und Annehmen der Schuld und schließlich auch das neue Leben, beziehungsweise das Bitten und Annehmen der Vergebung und das neue Leben mit Jesus. Mein Verhältnis zum anderen, wie wir vergeben unseren Schuldigern, besteht aus Verletzung. Ich gestehe mir ein, ich bin verletzt. Aus Hass, du kannst es auch anders nennen, zum Beispiel Verzweiflung. Das ist eine ganz normale Reaktion, da brauchst du nicht dich zu schämen. Und die dritte Phase ist dann die Heilung an uns selbst. Ich muss mir klar werden darüber, was Vergebung ist und was Vergebung nicht ist. Und ich muss versuchen, Verständnis für die Tat aufzubringen, die der andere an mir getan hat. Und die hohe Schule der Vergebung ist dann, das Gute zu suchen für den anderen. Und die vierte Phase ist dann die Versöhnung, die Wiedervereinigung. Zur Heilung braucht es einen, zur Versöhnung braucht es zwei. Das ist ganz wichtig. Und während der Predigt solltet ihr immer wieder dieses Schaubild vor Augen haben, denn das hilft euch auch, die Dinge besser zu verstehen. Also, Thema der Predigt, Virusalarm. Erstens, der tödliche Virus, die Sünde. Sowohl das Hebräische als auch das griechische Wort meinen mit Sünde Zielverfehlung. Man zielt, aber trifft nicht. Wir verfehlen das Ziel unseres Lebens. Hör dir mal die folgende Geschichte von dem Eskimo und dem Wolf an. Diese Geschichte ist nichts für penible Gemüter, zeigt aber auf, wie selbstzerstörerisch die Sünde ist. Der Eskimo, der einen Wolf erlegen will, überzieht als erstes eine Messerklinge mit tierischem Blut, das er gefrieren lässt. Dann fügt er weitere Schichten Blut hinzu, bis die Klinge komplett unter dem gefrorenen Blut verborgen ist. Zum Schluss befestigt er das Messer mit der Klinge nach oben in der Erde. Der Wolf hat eine empfindliche Nase. Wenn er den Geruch aufnimmt und der Witterung folgt, entdeckt er den Köder. Leckt daran und schmeckt das gefrorene Blut. Er leckt immer schneller und kräftiger, bis die scharfe Schneide entblößt ist. Nun leckt der Wolf fieberhaft an der Klinge in der arktischen Nacht. Seine Begierde nach Blut überwältigt ihn so völlig, dass er gar nicht mehr registriert, wie das Messer seine Zunge zerschneidet. Bald sättigt er seine unersättliche Lust mit seinem eigenen warmen Blut. Er wird immer blutrünstiger und hört nicht auf, bis er in der Morgendämmerung neben dem Messer tot im Schnee liegt. Eine harte Lektion. Unsere ungezügelte Gier bringt uns letztlich um. Sünde, der tödliche Virus. Gott ist gnädig und das ist auch gut so, dass er uns die Sünden vergibt. Sind damit auch alle Folgen ausgelöscht? Im Alten Testament liest man immer wieder von den permanenten zeitlichen Folgen unseres Unglaubens und Ungehorsams. Mose und Aaron durften das Volk nicht ins gelobte Land führen, weil sie Gott nicht beim Wort genommen hatten. Israel wurde von Gott zu 40 Jahren in der Wüste verurteilt, weil es sich gegen Gott aufgelehnt hatte. Obwohl David nach seinem Seitensprung mit Bathseba und dem Mord an ihrem Mann Gottes Vergebung empfing, herrschte nach dem Verbrechen Chaos in seiner Familie. Und die Folgen sind auch in Simsons Leben zu erleben. Er war ein mächtiger Krieger, der aber Gott missachtete. Das kostete ihn seinen Augen und es machte ihn zum Sklaven der Philister. Also die Lektion, die wir lernen: Die Sünde hat schreckliche Konsequenzen. Es ist keine Bagatelle, Gottes Willen zu missachten. Wer ihn ablehnt, muss sich nicht wundern, wenn er für seinen Eigensinn den Preis zahlen muss. Sünde, der tödliche Virus. Kannst du jetzt die Frage stellen, ja, kann diese Sünde nicht irgendwie gebändigt werden? Ein Missionar arbeitete unter mehreren Indianerstämmen. Ein Stamm erlebte Erweckung, als der Häuptling sich bekehrte. Nach einigen Monaten besuchte der Missionar den Häuptling und fragte ihn nach seinem Leben im christlichen Glauben. Und der Häuptling erwiderte: Es geht mir nicht so gut. Es kommt mir vor, als hätte ich zwei Hunde in mir, einen schwarzen und einen weißen, die dauernd miteinander kämpfen. Oh, sagte der Missionar, und wer gewinnt gerade? Derjenige, dem ich den Befehl Fass gegeben habe. Im inneren Kampf zwischen Gut und Böse entscheidet der Wille, ganz wichtig, der Wille, den Ausgang. Der preußische König Friedrich der Große, also der alte Fritz, ging manchmal inkognito auf Reisen, um die Umstände in seinem Reich persönlich in Augenschein zu nehmen. Eines Tages besuchte er ein Gefängnis. Er ließ die Gefangenen einzeln antreten und fragte jeden: Warum ist er hier? Die Antwort war stets: Dass ich hier bin, Herr, das ist ein Irrtum. Ich bin nämlich unschuldig. Jeder hatte eine Ausrede. Entweder war es die böse Welt oder der ungerechte Richter oder Missverständnisse, die an seinem Schicksal schuld waren. Nur einer sagte: Es ist meine Schuld. Ich habe es nicht anders verdient. Der alte Fritz fuhr auf und rief: Schert ihn hinaus aus diesem Haufen selbstgerechter Leute. Wie kann man es zulassen, dass dieser Verbrecher unter so vielen unschuldigen Leuten lebt und sie verderbe? Nie wieder soll er in dieses Gefängnis kommen. Begnadigung ist dem Aufrichtigen vorbehalten, der seine Sünde erkennt und bekennt. Wilhelm Busch spricht in seinem Buch Jesus, unser Schicksal, von der sogenannten Schuldkette. Und ich will das mal vorlesen. Ich zitiere: Stellt euch mal vor, sagt Wilhelm Busch, wir haben von Natur aus einen eisernen Ring um den Hals und jedes Mal, wenn ich sündige, wird ein Kettenglied angeschmiedet. Ich habe einen schmutzigen Gedanken, ein Kettenglied. Ich bin frech gegen meine Mutter, ein Kettenglied. Ich habe böse geredet über andere Leute, ein Kettenglied. Ein Tag ohne Gebet, als wenn Gott nicht wäre, ein Kettenglied. Unehrlichkeit, Lüge, ein Kettenglied. Überlegen Sie mal, sagt Wilhelm Busch, wie lang die Kette ist, die wir hinter uns herschleifen. Verstehen Sie die Schuldkette? So real ist Schuld vor Gott. auch wenn man diese Kette nicht sieht. Aber sie ist riesenlang und wir schleppen sie mit uns herum. Ich habe noch einige Zitate gefunden, die möchte ich euch gerne vorlesen. Wer nichts mehr von Sünde hören will, ist zu stolz für die Gnade. Predige Gottes Wort so, dass die Zuhörer entweder ihre Sünde oder dich hassen. Gott ist nicht gegen uns wegen unserer Sünden. Er ist für uns und gegen unsere Sünden. Gott muss wohl die Sünder lieben, sonst hätte er nicht so viele erschaffen. Der Mensch ist Sünder. Vergebung der Sünden kann nicht verdient werden. Sie ist ein Geschenk. Wer dieses Geschenk annimmt und Jesus konkurrenzlos wichtig werden lässt, der ist Christ geworden. In den 80er Jahren wurde das Buch »I'm okay, you're okay« zum Renner. Heute ist es allerdings nicht mehr gefragt. Die Botschaft der Bibel zu diesem Thema ist jedoch so aktuell wie immer. Ich bin nicht okay. Du bist nicht okay. Aber das ist okay, denn Gott liebt uns trotzdem. Das ist nun aber wirklich okay. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden, was für ein tödlicher Virus die Sünde ist. Also der erste Punkt, der tödliche Virus, die Sünde. Zweiter Punkt, die Virusbehandlung, die Vergebung. Corrie ten Boom hat einmal diesen Satz gesagt, wenn dir der Herr deine Sünden abnimmt, siehst du sie niemals wieder. Er wirft sie ins tiefe Meer, vergeben und vergessen. Und dann bringt er ein Schild an, auf dem steht Fischen verboten. Und das tun wir ja so unheimlich gerne. Was Vergebung nicht ist. Vergebung ist kein Gefühl. Das bewusste Vergessen einer Verletzung. Vergebung ist nicht so tun, als sei nichts gewesen. Vergebung ist nicht die Beleidigung eines anderen übersehen. Vergebung ist nicht zuerst eine Veränderung bei dem anderen erwarten, eine voreilige Versöhnung im Sinne von schon gut, du hast mich ja nur verletzt, weil du selber verletzt bist und verletzte Menschen verletzen Menschen. Vergebung ist nicht den anderen für das Heilen der Wunde bzw. des Schmerzes verantwortlich machen. Vergebung ist meine freie Willensentscheidung. Niemand kann Vergebung von mir erwarten bzw. einfordern. Selten und schwierig. Vergebung ist teuer, sie geht an die Substanz. Vergebung ist, dass ich Gott meinen Rechtsanwalt sein lasse. Vergebung ist Hingabe an Gott ohne Wenn und Aber. Vergebung ist Verzicht auf mein Recht, andere zur Rechenschaft zu ziehen, den Verlust dieses Rechtes nicht zu bedauern, den Schuldigen ganz und gar anzunehmen, die Verwirklichung meines Gehorsams gegen Gott, dass ich Gottes Erlass meiner Schuld als Geschenk erfahre. Und in Hebräer 12, Vers 15 heißt es, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Vergebung bedeutet, einem Gefangenen die Freiheit zu geben. In den meisten Fällen entdeckt man, dass man selbst der Gefangene war. Oder der Ausspruch Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gandhi hat einmal gesagt, Schwache können nicht vergeben. Vergebung ist das Attribut der Starken. Also ist schon was Besonderes. Ich allein bestimme, wer mich beleidigt. Das Unverzeihliche zu verzeihen ist hart. Das Kreuz aber auch. Harte Worte, hartes Holz, harte Nägel. Das Einzige, was schwieriger ist als Vergebung, ist die Alternative. Christsein heißt das Unentschuldbare vergeben, weil Gott das Unentschuldbare in dir vergeben hat. Wer nicht zu vergeben bereit ist, der vernichtet muss ich mal kurz schauen, Momento. Ja. Wer nicht zu vergeben bereit ist, der vernichtet die Brücke, über die er selbst gehen muss. Unversöhnlichkeit kettet uns an die Vergangenheit und verhindert jegliche Veränderung zum Bösen. Wir überreichen dem Feind praktisch die Kontrolle über unser Leben und verdammen uns selbst dazu, unentwegt an den Auswirkungen des Vergehens zu leiden. Vergebung ist der Schlüssel zur Wiederherstellung von Vertrauen. Es ist gut möglich, dass folgende 10 Worte die jeweils wichtigsten in jeder Beziehung sind. Es war meine Schuld. Es tut mir leid. Vergib mir. Gefolgt von, es war deine Schuld. Du hast mich verwundet. Doch alles ist vergeben. Wie Gott mir, so ich dir. Manchmal sind wir mit dem Thema Vergebung sehr schnell durch. Mancher lebt nach dem Motto, Gott vergibt mir alles. Ich habe Ruhe. Thema durch. Doch Gott knüpft seine Vergebung an eine Bedingung. Matthäus 6, 14 und 15 heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, und wir beten ja diese riskante, ich sage manchmal lebensgefährliche Bitte im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Mancher täuscht sich im Blick auf seinen eigenen geistlichen Stand und auf den Stand seiner Beziehung zu Menschen und zu Gott. Mancher nimmt nicht ernst, wie wichtig unserem Vater im Himmel das versöhnte Miteinander seiner Kinder ist. Du musst ja nicht mit jedem gut Freund sein, aber lieben solltest du ihn. Das hat Petrus auch gedacht. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Da trat Petrus zu ihm, zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also unendlich oft. Immer wieder. Es gibt keine Grenze für Vergebung. Und dann erzählt Jesus die bekannte Beispielgeschichte vom Knecht, dem viel vergeben wird, der aber selbst nicht vergeben will. Und was ist dann plötzlich die Konsequenz am Ende? Die ganze Schuld, die vergeben war, ist plötzlich wieder da. Also, liebe Geschwister, ich bin ganz gewiss, wenn wir es mit Gottes Hilfe schaffen würden, Schuldgeschichten zu beenden und Vergebungsgeschichten daraus zu machen, würde unsere Gemeinde einen gewaltigen Schub erleben. Vielleicht sagst du, ja, da gehören immer 2 dazu. Das ist sicherlich richtig. Ich will ja vergeben, aber der andere will ja nicht. Natürlich ist Versöhnung ein Prozess, ein langer Prozess. Aber jede Reise beginnt mit einem Schritt. Und vielleicht fängst du an, deinem Nächsten, deinem Bruder, deiner Schwester zu vergeben. Und dann überlass es doch mal dem Herrn, was dann passiert. Was in unserem Herzen Vergebungsbereitschaft am stärksten behindert und sogar unmöglich macht, ist unsere Bitterkeit. Und ob Bitterkeit in deinem Herzen Wurzeln schlägt, das erkennen meistens die anderen viel besser als du. Man kann es an deinen Worten, an deinen Gesten, an deinen Verhaltensweisen ablesen. Wer bitter ist, verallgemeinert. Immer war das so. Nie hat man, jeder wusste, keiner wollte, alle haben. Wer bitter ist, verurteilt und stempelt ab. Das hat ja gar keinen Zweck. Solange der da ist, werde ich nicht. Die braucht das gar nicht versuchen. Der glaube ich nichts mehr. Von dem lasse ich mir schon gar nichts sagen. Wer bitter ist, sieht nur noch, was seine negative Haltung bestätigt. Siehst du schon wieder, ich habe es doch gewusst. Positive, neue Erfahrungen, Anzeichen der Veränderung, Spuren des Handelns werden nicht wahrgenommen oder bewusst ignoriert oder schlichtweg nicht geglaubt. Segen Gottes kann es ja gar nicht geben, weil da noch diese Schuld ist. Wer bitter ist, überträgt sein eigenes Erleben auf andere Menschen und in andere Situationen. Wer bitter ist, wird unfähig zum Gespräch und unfähig zur Korrektur. Es geht nur noch um Recht oder Unrecht, um Wahrheit oder Lüge. Darum beginnt sich Schweigen auszubreiten und Einsamkeit. Gottes Wort aber ermahnt uns, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung bezieht sich auf unsere Motive, Blicke, Gedanken, Äußerungen, Gefühle, Reaktionen, Verhaltensweisen, Haltungen. Und dann heißt es weiter in dem Wort, und achtet darauf, dass ihr nicht jemand an der, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Und bei diesem Satz bitte ich dich genau hinzuschauen, weil ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. In wessen Lebensgarten das Unkraut Bitterkeit zu wuchern beginnt, bei dem wird die wunderbare Heilpflanze Gnade Gottes kaum guten Ackerboden finden. Also, wir sollten wirklich alles tun, dass diese Bitterkeit, wenn sie in unserem Herzen ist, rauskommt. Ausgejätet wird, damit die Gnade Gottes wirklich Ackerboden findet. Ich weiß, dass Vergeben nicht einfach ist, nicht leicht ist. Gott weiß das auch, er hat ja schließlich den höchsten Preis dafür bezahlt. Aber ich kann dich nur einladen, der Vergebung, der Kraft der Vergebung in deinem Leben Raum zu geben. Und der dritte Punkt ist, was echt entlastet, heilt, versöhnt Leben. Was echt entlastet, heilt, versöhnt Leben. Was echt entlastet, versöhnt Leben. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Diese Bitte betrifft uns alle. Wir können Opfer und Täter sein. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn man das so liest, dann schaudert's einem. Dann läuft einem das richtig eiskalt den Buckel hinunter. Interessanterweise ist auch der Mensch in der Endzeit in 2. Timotheus 3 beschrieben und da wird auch von dieser Unversöhnlichkeit gesprochen. Ich lese das mal kurz vor. 2. Timotheus 3, da heißt es, die Menschen der Endzeit, sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Unversöhnlich. Vergebung spielt überhaupt keine Rolle. Man schaut nur auf sich. Nur eine Person, keine Religion und kein Ritual kann letzte und sichere Gewissheit vermitteln, wie unsere Schuldprobleme gelöst werden können. Jesus ist der Einzige, der unsere Schuld entsorgen kann, weil er der Einzige ist, der selber schuldlos über diese Erde gegangen ist. Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und 2. Korinther 5, Vers 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Zudem rief Jesus am Kreuz mit letzter Kraft, es ist vollbracht. Damit hat er deutlich gemacht, ich habe für deine ganze Schuld bezahlt. Du darfst für ewig straffrei ausgehen. Der heilige Gott rächt und bestraft dich für deine Sünden nie mehr. Er und nur er kann unsere Schuldpakete entsorgen. Diese drei Worte aus Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Wenn Jesus das nicht gesagt hätte, hätten wir keine Zukunft. Und Kolosser 2, Vers 14, auch ein wunderschöner Vers. Zerrissen hat er den Schuldschein, unseren Schuldschein, der auf unserem Leben lag. Der ist zerrissen. Weg. Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Vergibt Gott gerne? Die Frage beantwortet Gott am Kreuz. Wie vergibt der Vater? Ganz egal, wie groß unsere Schuld ist. Ein Bibelschullehrer hat mal seine Schüler gefragt, nach diesen drei Sünden, bewusste Sünden, unbewusste Sünden, vergessene Sünden, was würdet ihr sagen, welcher Schuldenberg ist am größten? Ihr dürft ruhig antworten. Welcher Schuldenberg ist am größten? Die bewussten Sünden? Wenn der Lehrer schweigt, dann war es wahrscheinlich nicht die richtige Antwort, ne? Die unbewussten Sünden sind am größten. Die bewussten Sünden sind am kleinsten. Ist auch gut so. Wenn Gott uns diesen Sündenberg der bewussten Sünden ganz groß werden ließe, dann würden wir wahrscheinlich verzweifeln. Aber die unbewussten Sünden, dieser Berg ist am größten. Und dann kommt vergessene Sünden und der kleinste sind die bewussten Sünden. Interessant ist ja, wenn wir den abgearbeitet haben, dann kommt wieder was Neues. Dann kommt aus den unbewussten Sünden wieder was rüber. Ja? Also ist eine interessante Sache. Egal, wie groß die Schuld ist, Gott vergibt. Dieses Bild von den Schuldenbergen, von den Sündenbergen lässt er ahnen, wie groß unsere Schuld gegenüber Gott ist. Er bestraft uns nicht mehr und rächt sich nicht, weil Jesus die Strafe dafür getragen hat. Wir sind ewig straffrei. Wir dürfen als Täter für ewig straffrei ausgehen. Die ganze Strafe liegt auf ihm. Eine Frage zum Nachdenken. Den größten Anteil deiner Schuld gegenüber Gott, Sündenberg, hast du noch gar nicht wahrgenommen beziehungsweise vergessen. Was für Gedanken in Bezug auf Vergebung löst das in dir aus? Warum ist es so wichtig, auch anderen Menschen zu vergeben? Matthäus, diese Bitte ist die einzige Bitte, die von Jesus persönlich ausgelegt wird. Ich lese nochmal die Verse 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Das sind, denke ich, überdeutliche Worte. Klarer kann man das gar nicht sagen. Unversöhnlichkeit macht krank. Ich will hier einen Mediziner zitieren.
Er sagt, vergeben ist gesund für Körper und Seele. Die Herzleistung steigt, der Blutdruck sinkt, wir haben weniger Angst und Stress und vieles andere mehr. Jemanden zu vergeben bedeutet aber nicht, das Unrecht gut zu heißen oder sich dauerhaft verletzen zu lassen, sondern dem anderen die Schuld zu erlassen, die er bei mir hat, und den berechtigten Wunsch nach Vergeltung loszulassen, um selbst frei zu werden. Vergebung ist ein Geschenk und eine Eigenschaft der Starken. Sie ist das wirksamste Mittel, um den ewigen Kreislauf von Schuld und Rache zu durchbrechen. Durch Unversöhnlichkeit bleibe ich emotional an den Täter gebunden. Ihr seht das hier. Das Bild soll das irgendwie deutlich machen. Unversöhnlichkeit blockiert mein geistliches Leben. Ihr seht, die Schuld ist doppelt. Ich lese nochmal den Vers vor. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Doppelte Last. Und das blockiert mein Leben, mein geistliches Leben. Interessant ist auch, dass diese Unversöhnlichkeit auch einen gewissen Reiz hat, einen verführerischen Reiz. Das kann ich dem anderen gegenüber als Machtmittel zur Erpressung und Steuerung einsetzen. Negative Dinge im eigenen Leben lassen sich damit leicht entschuldigen. Warum, zum Nachdenken, redet Jesus so deutlich über die Folgen des Nichtvergebens? Wie weit könnte dies mit dem Reiz der Unversöhnlichkeit im Zusammenhang stehen? Ein vierter Gedanke, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern, wie kann ich das ganz konkret tun? Wie kann ich konkret vergeben? Das Entscheidende ist zunächst einmal, vergeben ist keine Sache des Gefühls, sondern ein Willensakt vom Verstand. Auch wenn mein Gefühl etwas anderes sagt. Ich will vergeben. Punkt. Wenn meine Gefühle was anderes sagen, interessiert mich im Moment nicht. Ich will vergeben. Eine Sache des Verstandes, des Willens. Ich verzichte auf Rache oder Strafmaßnahmen. Die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm. Gott hat den Schuldbrief zerrissen. Das heißt aber keine Toleranz von Fehlverhalten. Vergeben heißt nicht, Fehlverhalten zu tolerieren. Corrie ten Boom hat gesagt, welche Befreiung ist es, vergeben zu können? Und zum Nachdenken, wie wirkt Gottes Weg zum Vergeben auf dich? Wie kann er ganz praktisch umgesetzt werden? Wo sind die Stolpersteine? Ein fünfter Gedanke, wie kann ich anderen vergeben, auch wenn es schwer fällt? Ich bringe meinen Schmerz an die Oberfläche und halte ihn Gott hin. Also, das heißt, meinen Schmerz offen zugeben, offen auftischen, auf den Tisch legen und den eigenen Schuldanteil erkennen. Vielleicht mit der Hilfe eines Seelsorgers. Psalm 62, Vers 7 heißt es, er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Also, vergeben ist eine Entscheidung. Jetzt gebrauche ich meinen Namen auch mal. Ich lasse meinen Groll los. Ich verzichte auf Nachtragen und Selbstjustiz. Ich kann meinen Groll loslassen. Klar. Aber nur im Namen Jesu. Die staatliche Justiz hat hingegen die Aufgabe, dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Die staatliche Justiz ist Dienerin Gottes, das sollte mir bewusst sein. Steht in Römer 13, Vers 4. Die staatliche Justiz ist Dienerin Gottes. Noch einmal,
Das heißt nicht Toleranz von Fehlverhalten. Ein weiterer Gedanke, Heilung von verletzten Gefühlen ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht Zeit. Ein Zusatz, vergeben, wenn der Täter, die Täterin nicht einsichtig ist. Da hilft mir das Prinzip der holländischen Kanalbrücke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine Kanalbrücke, die beidseitig bewegt werden kann. Deren Hälften unabhängig voneinander bewegt werden. Ich lasse meinen Teil der Brücke runter. Einseitige Bereinigung der Beziehung. Das ist meine Aufgabe. Das muss ich tun. Ich hoffe natürlich, dass der andere auch seinen Teil runterlässt. Aber das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich tue von meiner Seite das, was zur Versöhnung wichtig ist. Lasse meine Seite der Brücke runter. Ich bin verantwortlich für meinen Teil der Brücke. Und ich überlasse dann Gott den Täter, die Täterin. Ist nicht mehr meine Baustelle. Nicht alles, was ich beim anderen negativ sehe, ist zugleich auch seine Schuld. Was meine ich damit? Da sagt mir einer etwas, was ich nicht gerne hören will, was aber der Wahrheit entspricht. Insofern kann es sein, dass mich das verletzt, weil ich es nicht hören will. Aber es entspricht der Wahrheit. Das muss ich auch mit bedenken, denke ich mal. Wie weiß ich denn, dass der andere mir vergeben hat? Das ist sicherlich schwer zu überprüfen. Vielleicht ist das erkennbar darin, wenn er mir die Sache nicht mehr vorhält, sie nicht wieder ausgräbt. Es gibt ja manche Menschen, die haben ein Elefantengedächtnis. Da fällt irgendwie ein Stichwort, du hast denen irgendwie wehgetan, und dann graben sie die Sache aus und halten dir alles wieder vor. Das ist natürlich ein Zeichen, dass es nicht vergeben ist, nicht erledigt ist. Corrie ten Boom, ich zitiere sie nochmal, welche Befreiung ist es, vergeben zu können? Ich möchte schließen mit einem Bibelvers, den du vielleicht auch mit nach Hause nehmen kannst. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Amen.